Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase?
Kompromisse aushandeln ist ja komplex. Das gilt für eine Ehe, aber das gilt noch viel mehr für Kompromisse innerhalb der EU. Da gibt es nämlich 27 Ehepartner. Puh, es war ja EU-Gipfel in Brüssel. Der hat viel länger gedauert, als er eigentlich geplant war. Und da haben die Staats- und Regierungschefs darüber gesprochen, welche EU-Länder wie viel Geld bekommen, jetzt in der Corona-Krise, also wie viel Geld auch extra und unter welchen Bedingungen. Das war ja ganz besonders schwierig. Welche Reformen müssen da gemacht werden? Wie sieht es mit der Rechtsstaatlichkeit in den jeweiligen Ländern aus? Wie viel Geld müssen sie wieder zurückzahlen? Also welches Geld ist geliehen und welches Geld ist ein Zuschuss? Pipapo, das wurde da alles besprochen und das war eben sehr emotional und gar nicht so einfach. In einem Punkt haben sich die sogenannten sparsamen Länder durchgesetzt. Wir haben auch schon gestern drüber gesprochen. Ein höherer Anteil der Gelder ist jetzt Kredit und muss dementsprechend zurückgezahlt werden. Eigentlich sollten mehr Gelder, das war die Ursprungsidee, tatsächlich als Zuschuss ausgegeben werden. Zu den sogenannten sparsamen fünf gehören Dänemark, Schweden, die Niederlande, Finnland und Österreich. Wie kommt das Ergebnis jetzt also im sparsamen Österreich an und wie ist es allgemein zu bewerten? Darüber wollen wir sprechen mit Thomas Mayer von der österreichischen Tageszeitung Der Standard, der den Gipfel als Korrespondent in Brüssel beobachtet hat. Guten Morgen.
Guten Morgen nach Deutschland.
Österreich hat ja diesmal eine große Rolle beim Gipfel gespielt und sich durchgesetzt. Ist das ein großes Thema jetzt auch in Österreich?
Ja, es würde ich jetzt seit Tagen schon sehr stark in der Öffentlichkeit wahrgenommen, auch diskutiert. Und auch in einer sehr kontroversiellen Form. Das ist ein bisschen auch die Fortsetzung der Innenpolitik. Der österreichische Bundeskanzler Kurz hat auf der einen Seite sehr viele Fans, aber er hat auch sehr viele Gegner. Die Diskussion läuft dann dahingehend, dass man sagt, er ist viel zu stark aufgetreten, vor allem gegen Deutschland, nicht mit Merkel mitgezogen. Er habe zu sehr nationale Interessen, den eigenen Vorteilen in den Vordergrund gestellt und zu wenig die europäischen Interessen im Auge gehabt. Seine Anhänger hingegen sagen genau das Gegenteil. Kurz hat nämlich für Österreich einen sehr, sehr großen Beitragsrabatt ausgehandelt, fast 500 Millionen Euro pro Jahr. Das ist für ein kleines Land sehr viel. Das ist also die Summe, die Österreich weniger in die gemeinsame Kasse einzahlen muss, als ursprünglich geplant war. Und da sagen natürlich viele, wahrscheinlich sogar die Mehrheit, das ist auch richtig so. Das ist die Aufgabe eines Regierungschefs, dass er die Interessen seines Landes und vor allem auch der Steuerzahler entsprechend vertritt. Mhm. Und er hat das sehr geschickt gemacht, indem er sich mit anderen kleinen Ländern hier zusammengetan hat.
Sie haben ja einen Artikel geschrieben, Aufstand der kleinen EU-Länder, und darin schreiben Sie, dass es sowas noch nie gegeben habe. Kleine Länder setzen sich gegen die beiden großen Deutschland und Frankreich durch. Macron und Merkel sind genervt gewesen, haben nachgegeben. Ist das eine Ausnahme oder ändert sich da gerade was? Was ist Ihre Einschätzung?
Meine Einschätzung ist, dass sich da im Kräfteverhältnis der einzelnen Länder und Mächte innerhalb der Europäischen Union auf jeden Fall etwas ändert. Da muss man daran erinnern, dass ja Großbritannien ausgetreten ist vor einigen Monaten. Allein das bedeutet schon einmal eine große Veränderung im Inneren. Dadurch ist nämlich die Achse zwischen Deutschland und Frankreich, die traditionell schon sehr stark ist, noch stärker geworden. Und ich glaube, dass genau das der Grund ist im Moment, warum es diesen Aufstand der Zwerge, wie wir sagen, wie die kleinen Länder auch gerne ein bisschen abschätzig auch genannt werden, dass dieser Aufstand stattgefunden hat. Erinnern wir uns, Merkel und Macron haben im Mai von sich aus einen Vorschlag auf den Tisch gelegt zum Wiederaufbaufonds. 500 Milliarden Euro, haben sie damals gesagt, sollen als Zuschüsse, also nicht nur Kredit, sondern als verlorene Zuschüsse an die Südländer gegeben werden. Und da haben jetzt dann die Nordländer, ja, wie wir sagen, die Niederländer, die Schweden, die Dänen, die Österreicher, die ein bisschen mehr aufs Geld schauen vielleicht als die Südländer, was traditionell ja auch Deutschland mit Merkel gemacht hat, gesagt, nee, so geht das nicht. Da haben wir Einwände. Und das Überraschende war dann schon, wie hart diese fünf Länder, mit Finnland übrigens, das waren nicht nur vier, bis zum Ende gespielt haben. Und sie haben doch da und dort diese Budgetpläne, die insgesamt auf dem Tisch gelegen sind, verändern können in ihrem Sinn.
Geht es da jetzt ein bisschen auch ums Prinzip, dass die Zwerge quasi, wie Sie sagen, den Aufstand üben?
Ja, natürlich. Es ist immer die große Frage, wenn man über Entscheidungen in Europa spricht, welche Mehrheiten gibt es? Wer tut sich zusammen, um am Ende zufrieden, alle werden nie zufrieden sein, um am Ende eben eine Entscheidung durchzubringen? Und es scheint so zu sein, dass hier eine neue kleine Gruppe, eine lose Gruppe entstanden ist, eben von Nordländern. Das sind kleine, hochindustrialisierte, wohlhabende Staaten mit Staatsfinanzen, die im Wesentlichen in Ordnung sind. Und die werden diese Interessen weiter vertreten. Die spannende Frage für uns wird sein, wie verhält sich in Zukunft Merkel und Deutschland? Es wird ja nicht so sein, dass diese Frage, welche Finanztransfers passieren in Europa, vom Tisch ist. Das wird ja in Zukunft immer mehr kommen. auch die Frage der Verschuldung, auch die Frage, wie viele Gelder brauchen die dann noch, wenn die Corona-Krise sich zum Beispiel verschärft. Also ich denke, da sind wir erst am Anfang einer Entwicklung, die ein Potenzial hat. Und da haben jetzt die kleinen Länder, diese Gruppe, sicherlich einmal einen Pflock eingeschlagen.
Da wird sich aber ganz viel noch verändern, wahrscheinlich für Österreich auch. Ich meine, Österreich hat ja jetzt als Nachbarn Italien und die müssen ja demnächst mehr Geld zurückzahlen durch die Entscheidung unter anderem auch von Österreich.
Da haben Sie recht, das ist wieder ein weiterer Aspekt. Österreich ist ein kleines Land, das mitten in Europa ist, mit Deutschland und Italien als den wichtigsten Handelspartnern und Nachbarn. Und um an das anzuknüpfen, das ist ja das Interessante. Bis jetzt war Österreich eigentlich immer sehr, sehr nahe, seit wir beigetreten sind vor 25 Jahren an Deutschland. Man hat vieles einfach nachvollzogen. Es ist zum ersten Mal, dass ein österreichischer Kanzler wirklich sehr frontal, eigentlich konfrontativ, nicht das tut, was Deutschland tut und gleichzeitig auch mit Italien in einen Konflikt kommt. Ich würde das aber auch nicht überschätzen. Man hat jetzt gesehen am Ende des Gipfels, es waren dann alle wieder froh, alle sprechen von einem historischen Schritt. Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass hier das größte EU-Budget aller Zeiten vereinbart wurde. Also Italien wird auch sehr viel Geld bekommen in der Zukunft. Also es wird diplomatisch wahrscheinlich notwendig sein, ein bisschen mit Italien wieder zu reden. Der Kanzler hat gestern Abend erzählt, dass er mit Conte eigentlich ein gutes Gespräch geführt habe und dass es da keine Vorbehalte gäbe. Und ich denke auch, dass bei den Bürgern, bei den Menschen hier nicht so ein langfristiger Konflikt zwischen Italienern und Österreichern entsteht.
Na, das können wir nur hoffen. Dankeschön auf jeden Fall für Ihre Einschätzung. Thomas Mayer von der österreichischen Tageszeitung, der Standard, der den Gipfel als Korrespondent in Brüssel beobachtet hat. Und es sind tatsächlich die meisten irgendwie erleichtert zumindest aus diesem EU-Gipfel rausgegangen. Und wenn es auch nur war, erleichtert, weil er endlich vorbei war. Viel zu lange gedauert hat. 3 Tage waren angesetzt.
Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase?